Ja, der Manasse hat es vorhin schon so ein bisschen angekündigt. Wir leben in einer Zeit, wo wir Orientierung brauchen. Das braucht es immer, jede Generation. Ja. Ich denke, jede Zeit hat ihre Herausforderungen gehabt. Und auch unsere Zeit hat ihre Herausforderungen. Die große Frage ist jetzt, was gibt dir Orientierung? Wo orientierst du dich? Ja, was hilft dir, durch diese Zeit durchzukommen? Was bewahrt dir die Perspektive? Mit Emanuel habe ich es vorhin schon gehabt am Anfang. Keiner von uns weiß auch persönlich, wie lange man lebt, was bringt morgen, ja, wo machen wir uns fest? Es ist schon das Wort Anker gefallen heute Morgen. Jesus, unser Anker, der einem Schiff Halt gibt. Was gibt dir Halt? Wo orientierst du dich? Wo gründest du dich darauf? Ich denke, wir haben alle wahrscheinlich mehrere Antworten dafür. Ein Begriff, den du genannt hast, war Wort Gottes. Das nicht nur ein altes Wort ist, sondern das in unsere Zeit hineinspricht. Und ich möchte so einen Zeugen aus dem Wort Gottes hörbar machen heute Morgen, den Petrus. Also wenn ihr mitlesen wollt, aufschlagen 2. Petrus 1 ab Vers 16. Da formuliert nämlich der Petrus so ein Stück, was ihm Orientierung gibt und Grundlage in seinem Leben. Selbst mit dem Wissen, das ist in den Versen davor, wo er sagt, dass seine Zeit jetzt ausläuft. Ja, dass er auf eine Zeit zugeht, wo Jesus ihm das schon gesagt hat, die auf ihn zukommt, wo er ja sein Leben auch geben wird für die Sache Jesu, selbst im Tode dann. Und dann begründet er hier ab Vers 16, denn wir haben uns nicht etwa auf klug ausgedachte Geschichten gestützt, als wir euch ankündigten, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommen und seine Macht offenbaren wird. Nein, wir haben seine majestätische Größe mit eigenen Augen gesehen. Der Glückliche, oder? Er hat ja Jesus selbst gesehen. Er war ein Zeuge, der nicht nur vom Hörensagen leben musste oder wie wir, die wir jetzt auch nicht vom Hörensagen nur leben, sondern unser inneres Auge hat was entdeckt und doch leben wir im Glauben, noch nicht im Schauen. Ja, die Sache mit Jesus ist uns überliefert und dank dem Heiligen Geist aber auch offenbar gemacht, sodass du dich schon darin verbunden hast. Petrus jedoch, der konnte sagen, ich habe ihn gesehen, ich habe mit ihm gelebt, ich bin mit ihm gewandert, wir haben zusammen gegessen, ja, wir haben zusammen auch Wein getrunken. Ich war dabei, als er das beim letzten Mal uns angekündigt hat, diesen neuen Freundschaftsbund. Von daher ist er ein Glücklicher, oder? Er konnte sich da richtig drauf gründen. Ja, Jesus ist nicht mehr hier, er ist gestorben, aber ich weiß, ich bin Zeuge davon, dass er gelebt hat. Wir waren nämlich dabei, als er von Gott, dem Vater, geehrt wurde und in himmlischem Glanz erschien. Wir waren dabei, als die Stimme der höchsten Majestät zu ihm sprach und Folgendes verkündete: Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Wir selbst haben die Stimme gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Diese Stimme, die vom Himmel kam, da wo Petrus dann am liebsten gleich ein paar Hütten gebaut hätte. Herr, lass uns hier bleiben, hier ist gut sein. Ja. Petrus konnte sich orientieren und er hat deshalb, weil er diesen Herrn kannte, auch seinem Wort geglaubt, dass er gesagt hat, ich komme wieder. Ja, keine Fabel, kein Märchen, nicht irgendwie ein billiger Trost, um sich irgendwie hinüberzuhelfen, wenn schwere Zeit, wenn Todesschatten, wenn schwierige Herausforderungen sind. Petrus wusste, ich war dabei, als er Wunder getan hat. Ich habe erlebt, als Lahme gehen konnten, als Blinde sehend wurden. Ja. Und ich war auch natürlich dabei, als er mich angesprochen hat und korrigiert hat. Als er mich durchschaut hat, ja, Petrus wurde ja oft durchschaut von Jesus auch, ja, ein Zeuge. Wir waren nicht dabei, wir haben Jesus noch nicht gesehen, Was gibt uns Orientierung? Und das ist das Wunderbare und das ist so der Schlüsselvers heute Morgen dann, Vers 19, was auch für uns Orientierungsgrundlage wird. Was sagt er dann? Darüber hinaus haben wir die Botschaft der Propheten, die durch und durch zuverlässig ist. Ihr tut gut daran, euch an sie zu halten, denn sie ist wie eine Lampe, die an einem dunklen Ort scheint. In der Dunkelheit braucht man Orientierung. Ja? Wenn du nachts aus dem Bett musst, weiß nicht, was dir dann Orientierung gibt, ob du dich so gut auskennst in deinem Haus. Ich bin oft auch manchmal woanders und dann wacht man manchmal nachts auf, muss vielleicht irgendwie auf die Toilette. Und dann muss man sich erstmal erinnern, wo bin ich eigentlich? Ja, auf den Philippinen oder bei irgendeinem anderen Dienst, man irgendwo übernachtet. Demnächst gehst du in Urlaub, musst dich vielleicht auch erstmal orientieren, wenn es dunkel ist. Und Petrus sagt hier, die prophetische Botschaft des Wortes Gottes ist für euch wie so ein Licht der Orientierung mittendrin, wenn ihr manchmal nicht genau wisst, wie es wird, was noch kommen soll. Ihr tut gut daran, euch an sie zu halten, denn sie ist wie eine Lampe, die an einem dunklen Ort scheint. Haltet euch an diese Botschaft, bis der Tag anbricht und das Licht des Morgensterns es in euren Herzen hell werden lässt. In diesem Zusammenhang ist es von größter Wichtigkeit, dass ihr Folgendes bedenkt. Keine einzige prophetische Aussage der Schrift ist das Ergebnis eigenmächtiger Überlegungen des jeweiligen Propheten. Anders gesagt, keine Prophetie hat je ihren Ursprung im Willen eines Menschen gehabt. Vielmehr haben Menschen vom Heiligen Geist geleitet, im Auftrag Gottes geredet. Das prophetische Wort steht fest, habe ich diese Predigt überschrieben. Das prophetische Wort gibt Orientierung, gibt Halt. Und ich möchte mit euch heute Morgen so ein bisschen hineinschauen in die Linie des Prophetischen im Wort Gottes. Was dir und mir Halt gibt in einer Zeit, in der es vielleicht auch drunter und drüber geht. Wo vieles am Horizont sich abzeichnet, wenn wir in die Weltpolitik schauen, wenn wir in die Natur schauen, wenn bestimmte Erscheinungen sind. Jesus selbst nennt sie ja auch Wehen, ja. Gibt Weheruf, aber er sagt, es werden auch Wehen ausgelöst, wo wir dann wissen dürfen, unser Gott ist nicht nur in Verantwortung, sondern er ist auch in Kontrolle. Ihm ist nichts entglitten. Luther hat diesen Vers 19 so übersetzt, umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht, in euren Herzen. Eine neuere Übersetzung, neues Leben. Aus diesem Grund setzen wir noch größeres Vertrauen in die Botschaft der Propheten. Achtet auf das, was sie geschrieben haben. Denn ihre Worte sind wie ein Licht, das an einem dunklen Ort leuchtet, bis zu dem Tag, an dem Christus erscheint. Und auch du und ich, wir Zeugen werden, mit unseren Augen, wie Petrus, bis er erscheint und sein helles Licht in unseren Herzen aufgeht. Das Wort Gottes, Orientierung. Alte Prophetien, ja, die aus dem Alten Testament, die für uns vieles begründen, wo vieles auch schon erfüllt ist, was gar nicht für unsere Zeit allein geschrieben ist, aber was begründet, dass wir auch dem trauen können, was noch aussteht. An prophetischen Aussagen dann auch des Neuen Testamentes. Nicht nur der Offenbarung, sondern auch die Endzeitreden Jesu und auch was Paulus in manchen Briefen angekündigt hat. Von der Entrückung angefangen bis zum jüngsten Gericht für die Welt. Und so sagt der Paulus auch dem Timotheus, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Die Bibel, das Wort Gottes und gerade die prophetische Botschaft der Bibel ist selbst ein Beweis für die Existenz Gottes. Apologetisch gesprochen finden wir gerade darin eine der größten Beweisführungslinien auch der Realität und der Existenz Gottes. Etwas, was wir in keinem anderen religiösen Buch finden. Ein Buch wie die Bibel werden wir nicht mehr finden. 40 Autoren, ihr wisst das alles, in 66 Büchern zusammengestellt zu einem Buch, die in einem Zeitraum von über 1500 Jahren diesen einmaligen Liebesbrief an uns Menschen richten, damit wir Gott kennen, unsere Bestimmung entdecken, aber auch für die Ewigkeit einen Plan, zumindest so viel, wie wir wissen müssen, erkennen und finden können. Es ist ein roter Faden durch diese 66 Bücher. Es gibt kein Buch wie die Bibel. Ja? Erstaunlich. Ein Buch der Orientierung, auch für uns heute, 2018, in dieser Welt. Ja? Und deshalb sollten beides auf dem Tisch liegen, die Zeitung oder, wenn du eher im Internet dich informierst, der Computer und die Bibel dazu. Ja? Und wenn du die Bibel auf dem Computer hast, brauchst du gar nur den Computer auf dem Tisch. Ja. Aber beides sollte offen sein, damit wir Orientierung finden. Für jeden, der die Bibel kennt, ernsthaft liest und Gott in diesen Seiten erlebt, ist es dann auch völlig klar, warum dieses Buch das weit verbreiteteste und meist übersetzte Buch der ganzen Geschichte ist. Auch dieses Jahr werden wieder bis zu 300 Millionen Exemplare der Bibeln verteilt oder inzwischen muss man ja auch sagen, dann vielleicht der Apps downgeloadet, ja, auf die Mobiltelefone, um Orientierung zu bekommen. Ist es erstaunlich, dieses Buch, oder? Wie oft bekämpft, wie oft verboten, auch heute noch Nationen, wo du keine Bibel einführen darfst, ja? China. Es werden immer noch Bibeln auch rübergeschmuggelt. Inzwischen nicht mehr ganz so geschlossen, ist wesentlich offener wie noch vor ein paar Jahrzehnten. Saudi-Arabien, ja, darfst du keine Bibel mitbringen, wenn du einreisen willst. Es gibt Regierende, es gibt Staaten, die haben Angst vor diesem Buch. Ja. Selbst in der katholischen Kirche war es bis vor langer Zeit eigentlich nicht so gewünscht, dass der Normalgläubige die Bibel liest, weil nur der Priester kann sie verstehen und auslegen. Aber das hat ja schon vor 500 Jahren mit Luther eine Revolution, eine Reformation gehabt, damit Orientierung geschieht. Es war eine der treibenden Kräfte bei Luther. Das Volk muss verstehen, was Gott denkt. Viele Spötter, viele Gegner. Voltaire war so einer, der damals meinte, bis 1850 wäre die Bibel unbedeutend. Keiner wird mehr danach fragen. Nach seinem Tod entstand in seinem Haus allerdings eine Bibeldruckerei. Dieses Buch verändert Leben. Die Beweisführung der Bibel liegt auch in ihrer Prophetie. Die prophetische Linie, was Petrus sagt. Wenn ihr die kennt, habt ihr Halt. Dann wisst ihr, dass Gott zu seinem Wort steht. Seit 3500 Jahren erfüllen sich biblische Prophetien mit unglaublicher Präzision. Bis in unsere Zeit. Bibelkenner können zusammenzählen, über 3000 Vorhersagen sind bisher eingetroffen. Und tatsächlich bis in kleinste Details hinein, die für uns vielleicht manchmal so unbedeutend klingen, in Umsetzung geführt worden. Wie viel mehr werden die großen Linien seines Plans kommen, dass er wiederkommt, ja, dass er seine Gemeinde zu sich zieht und auch für die Geschichte Israels, dass es geschehen wird, dass ganz Israel ihn erkennen wird, ja, und wir zu einem Gott hin dann als wie zwei Völker ein Volk werden, die Heidenchristen und die Juden. Die Bibel trifft ihre Voraussagen konkret. Sie nennt Personen, Städte, Länder, Ereignisse. Und damit geht sie ein großes Risiko ein. Man könnte ja auch so ein bisschen im Ungefähren bleiben. Aber Gott geht oft aufs Detail. nachprüfbar, damit wir wissen, er ist in Kontrolle. Ja, es wird geschehen. Himmel und Erde mögen vergehen, hat Jesus gesagt, aber mein Wort wird Bestand haben. Und dort ist eure Grundlage, eure Festigkeit. Eine einzige Fehlvorhersage würde Kritikern den Beweis liefern, dass die Bibel nicht zuverlässig und damit auch nicht göttlich inspiriert ist. Die Bibel erklärt ausdrücklich, dass ihre Prophetien Beweis dafür sind, dass hinter ihr Gott steht. Die Erfüllung der biblischen Prophetien ist daher auch ein zwingender Beweis, sogar für die Existenz Gottes. Er selbst verbindet sich mit seinem Wort so stark. Umgekehrt beglaubigt Gott die Bibel durch das Erfüllen ihrer Prophetien eindeutig als sein Buch. Jesaja 46,11 schon: Wie ich es gesagt habe, so lasse ich es kommen. Was ich geplant habe, das tue ich auch, lässt Gott uns verkündigen. Da macht Gott klar, dass er alles, was er durch die biblischen Prophetien verkündigen ließ, auch eintreten lässt. So können wir erwarten, dass alles, was die Bibel aussagt, auch eintreffen wird. Das gilt für unsere Zukunft. Prophetie nach Art der Bibel war keine andere Religion. Und manche dieser biblischen Prophetien erfüllten sich gerade in den letzten Jahren vor unseren Augen und erfüllen sich auch heute, wo wir sie entdecken können. Jesaja 43,9, da fordert Gott die Völker heraus. Alle Völker sollen sich versammeln und die Nationen zusammenkommen. Wer von ihnen konnte dies ankündigen? Sie sollen uns die Weissagungen ihrer Götter hören lassen. Sie sollen ihre Zeugen bringen und Beweise vorlegen, damit man es hört und sagt, es ist wahr. Ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, und ihr seid mein Diener, den ich erwählt habe. Ihr seid dazu auserwählt, mich zu kennen, an mich zu glauben und zu erkennen, dass ich allein Gott bin. Es gibt keinen Gott, der vor mir erschaffen worden wäre, und auch nach mir wird es keinen geben. Ich allein bin der Herr. Es gibt keinen anderen Retter. Ich habe es selbst verkündigt und es euch wissen lassen. Dies kann man von dem fremden Gott, den ihr bei euch habt, nicht behaupten. Das musste er damals in Jesaja 43 ab Vers 9 Israel verkündigen lassen durch den Jesaja. Ihr seid meine Zeugen, dass ich der einzige Gott bin, spricht der Herr. Das bin ich auch weiterhin, keiner kann aus meiner Hand entkommen. Ich wirke und niemand kann mich hindern. Da sagt er, wo ist sonst ein Gott, der etwas voraussagen konnte, was dann auch so kommt, wie er es verkündigt hat? Ihr werdet mir keinen bringen können. Und dann finden wir ganz viele prophetische Linien in der Bibel, oder? Welche fallen euch ein? An welche denkt ihr, wenn ihr an Prophetien denkt? Ich möchte ein paar mit euch einfach nennen. Mal so ein bisschen anschauen. Da ist einmal der Daniel, oder? Der Prophet Daniel. Ein alter Prophet, Nebukadnezar, Babylon. Damals die Geschichte Israels im Exil. Und dann aber doch eine Prophetie, die in diesem Buch ist, wo manches noch in Erfüllung gehen muss. Bis in unsere Zeit hinein, die 70-Jahr-Wochen, die dort uns auch begegnen. Und dann diese Deutung von Nebukadnezars Traum. Kennt ihr das Standbild, wo Nebukadnezar geträumt hat? Da träumt so ein König vor Tausenden von Jahren. Und dieses Bild hat sogar etwas mit uns zu tun, mit unserer Zeit. Und Daniel kann es ihm deuten. Ein Standbild mit goldenem Haupt, silberner Brust, kupfernen Lenden und eisernen Beinen, die Füße aus Ton und Eisen gemischt. Auf diese Füße fällt ein großer Stein, worauf alles zusammenbricht. Wie deutet Daniel dieses Bild, was der Nebukadnezar geträumt hat, dieses Standbild? Er deutet es auf Weltreiche hin. Und es ist interessant, wie auch dann in der Geschichte diese Reiche tatsächlich so stattgefunden haben. Die Füße stehen noch aus oder sind vielleicht gerade im Moment auch so von Bedeutung. Babylon, das goldene Haupt, 605 bis 539 vor Christus. Medo-Persien, die silberne Brust, 539 bis 330 vor Christus. Griechenland, die kupfernen Lenden, wenn man dann die Geschichte dieser Reiche mit der Beschaffenheit des Standbildes vergleicht. Interessant, das wäre jetzt eine ganz eigene Predigt. Rom, die eisernen Beine, das eiserne Reich, ja, das marschierende Reich, ja, eisern, hart, bis 476 nach Christus. Und Daniel, oder dieses vierte Reich, das dann danach wieder erstehen wird, also das vierte Reich verging, Rom, es wird aber wieder erstehen, Beine und die Füße, eine Art römisches Reich aus verschiedenen Reichen. Sehr interessant, dass es Ton und Eisen, weiß nicht, wie das aneinander haften soll. Ja, Füße waren aus zwei Materialien, die eigentlich nicht zusammenhalten können. Wahrscheinlich ein Reich, das am Ende der Zeit von Gott gerichtet werden wird. Dann denken wir natürlich an die römischen Verträge der Europäischen Union. Wir schauen hinein nach Europa und sehen, wie sie eigentlich zusammenhalten wollen und doch nicht aneinander haften. Spannende Zeit. Spricht wahrscheinlich hinein in unsere Zeit. Oder dann ganz konkret, die Bibel nennt Städtenamen, was mit ihnen geschehen soll. Kennt ihr die Geschicke oder die Geschichte von Tyrus und Sidon? Heute im Libanon, denen wurde oftmalige Zerstörung vorausgesagt. Tyrus sollte völlig von seinem Platz verschwinden und ein nackter Fels werden, lesen wir in Hesekiel, Kapitel 26. Sidon soll oft zerstört, aber wieder aufgebaut werden. Also zwei Schicksale, prophetische Voraussagen über zwei Städte, und es ist tatsächlich beides so gekommen. Nebukadnezar machte Tyrus 573 vor Christus dem Erdboden gleich. Die Einwohner flüchteten auf eine vorgelagerte Insel. Und 333 vor Christus baute dann Alexander der Große mit dem Schutt der alten Stadt einen Damm, um ebenfalls auf die Insel zu gelangen und sie zu bekämpfen, und hinterließ nur einen nackten Felsen dort, wo Tyrus stand, wie im Hesekiel vorausgesagt. Das heutige Tyrus ist eine andere Stadt an anderer Stelle. Dort, wo Tyrus stand, ist nur noch nackter Felsen. Sidon dagegen wurde immer wieder zerstört, aber stets wieder aufgebaut und existiert heute noch. Wow. Allein über diesen zwei Städten Voraussagen, die so gekommen sind. Samaria, die Hauptstadt der 10 abgefallenen Stämme Israels, betrieb Götzendienst bis zu Kinderopfern. Der Prophet Micha kündigte an, dass Samaria ein Steinhaufen werde. Und so wurde es. Wenn Gott spricht, kommt es auch im Gericht. Ninive, klar, wir denken an Jona, die Hauptstadt des assyrischen Weltreichs, galt als uneinnehmbar. Die Assyrer waren bekannt für ihre Grausamkeit. Der Prophet Nahum sagte den endgültigen Untergang in Verbindung mit einer Flut voraus. So traf es ein. Gewaltige Stadtmauern brachen während der Belagerung durch die Meder und Babylonier bei einem Hochwasser des Tigris ein. Ninive wurde nie wieder aufgebaut. Interessant. Aussagen Gottes, Orientierung im Gericht, aber für uns auch in der Verheißung, was Gott voraussagt, wenn wir das mit diesen kleinen Beispielen verbinden. Babylon, die im heutigen Irak, war eine riesige Stadt mit gewaltigen Mauern. Gott gebrauchte die Babylonier, um Jerusalem, das damals in Götzendienst gefallen war, in eine 70-jährige Gefangenschaft zu führen. Aber auch Babylon war eine Hochburg des Götzenkults. Und es wurde die völlige Zerstörung vorausgesagt, lesen wir im Jesaja. Und ein Mann namens Kyrus würde das jüdische Volk aus der Gefangenschaft entlassen. 200 Jahre, manchmal dauern halt die prophetischen Voraussagen, bis es dann eintrifft. 200 Jahre später traf dies alles ein. Der persische König Kyrus eroberte Babylon und sandte die Juden zurück nach Jerusalem. Babylon wurde nicht wieder aufgebaut. Spannende Aussagen. Kennt ihr Chorazin, Bethsaida, Kapernaum? Auch, was waren das? Drei Städte? Über diese drei Städte am See Genezareth gelegen, sprach Jesus Weherufe aus. Alle drei existieren heute nicht mehr. Es gibt aber eine vierte Stadt, über die Jesus keinen Weheruf ausgesprochen hat am See Genezareth, die es heute noch gibt. Wie heißt sie? Tiberias. Ja, heute noch da. Jerusalem. Was wurde über Jerusalem vorausgesagt? Kein Stein wird über dem anderen bleiben, selbst der Tempel. Als die Jünger Jesus auf die Schönheit des Tempels hinwiesen, sagte er: Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Alles erfüllte sich. 70 nach Christus, die Römer, das römische Reich erobert Jerusalem und auf der Suche nach dem geschmolzenen Kuppelgold des Tempels wird jeder Stein des Tempels abgerissen. Spannende Aussagen, die in der Geschichte nachweisbar sind und die mir begründen, auch alles, was noch aussteht, wird kommen. Und es gibt mir Orientierung, ich gehöre zu diesem König, zu diesem Herrn, zu diesem Gott, der die Nation, die Völker herausfordert. Die Gewaltigen, es gibt zwei ganz große Linien natürlich im Alten Testament, die prophetisch Dinge voraussagen, die zum größten Teil schon gekommen sind, in der überwiegenden Anzahl. Der Endspurt steht noch aus. Das ist die eine Linie Israel, oder? Und die andere Linie natürlich Jesus. Vorausgesagt, erfüllt. Jahrhunderte zuvor vorausgesagt, dann kommend. Ganz spannend. Das Schicksal Israels wurde bereits vor 3500 Jahren von Mose, auch ein Prophet, ja, und danach natürlich von den Propheten des Alten Testamentes bis zu 600 vor Christus genau vorhergesagt. Und wenn man diese Geschichte mal anschaut, ist es atemberaubend, wenn man das anschaut. Und dann mittendrin, wenn du, wir haben vorhin dieses Lied gesungen, mit deinen Sorgen und mit dem Jammern erfüllt bist, sagst, und wer denkt an mich, dann darfst du wissen, dieser Gott hat auch dich im Blick, ja. Er hat auch dich im Blick und hat für dich eine Zukunft, eine Geschichte. Wenn man bedenkt, um was für ungeheure Zeiträume es sich handelt und dass sich alles bis ins Einzelne erfüllt, spricht das von einer göttlichen Herkunft, von einem, der die Geschichte schreibt. Mose legte Israels Segen und Fluch vor, 5. Mose 28. Ja? Sie konnten sich auch entscheiden, wie sie leben wollen mit ihm. Wenn Israel Gott gehorchen würde, werde es gesegnet. Wenn es aber Gott nicht gehorchen würde, so werden deine Söhne und Töchter, heißt im 5. Mose 28, 32, einem anderen Volk gegeben werden. Und du wirst zum Entsetzen, zum Sprichwort und zum Spott werden unter allen Völkern. Wie ist es mit den Juden geworden über alle Jahrhunderte? Da ist etwas mit hinein, aufgrund, weil sie nicht den Segen gewählt haben. Ja, ihr werdet werden zum Spott unter allen Völkern. Wie viele Witze und wie viele Sprichwörter und wie viele Fluchwörter gibt es über Juden aus den Nationen? Und Gott sei Dank dürfen wir daraus erlöst sein und zum Freund Israels werden. Denn der Herr wird dich zerstreuen unter alle Völker von einem Ende der Erde bis ans andere. Dazu wirst du unter jenen Völkern keine Ruhe haben, und dein Leben wird immer da in Gefahr schweben. Von Mose schon ihnen so angekündigt. Ihr habt die Wahl. Und jetzt denken wir an die Geschichte der Juden, oder? Wo hatten sie Ruhe? Wer sind unsere Tage? Antisemitismus, der wieder in allen, auch europäischen Ländern, enorm ansteigt. Und doch, auch Mose kündigte schon die Rückführung der Juden in ihr Land voraus. 5. Mose 30. Der Herr, dein Gott, wird sich deiner erbarmen und dich wieder sammeln aus allen Völkern, unter die dich der Herr, dein Gott, verstreut hat. Und wird dich in das Land bringen, das deine Väter besessen haben. 3500 Jahre vergehen. Und du bist jetzt Zeuge, jetzt kannst du doch wie ein Petrus auftreten und sagen, Ich habe zwar Jesus noch nicht von Angesicht zu Angesicht gesehen, aber ich war schon in Israel. Wer war schon in Israel? Viele. Du warst schon in einer erfüllten Prophetie, was vor 3500 Jahren Mose gesagt hat. Wow, was gibt das für einen Glaubensgrund in unser Leben hinein, oder? Das habe ich schon mit eigenen Augen gesehen. Er hat sie aus allen Herrenländern in das Land ihrer Väter zurückgebracht. Und andere Propheten bestätigen das. Ich will sie aus allen Völkern herausführen und aus allen Ländern sammeln und will sie in ihr Land bringen, Hesekiel. Siehe, ich will sie aus dem Land des Nordens bringen und will sie sammeln von den Enden der Erde, Jeremia. Land des Nordens für Israel, wenn wir nördlich gehen. Welche Hauptstadt steht über Jerusalem im Norden dann? Moskau, Sowjetunion. Weit über 1 Million Juden, die heute in Israel leben, kommen aus diesem Reich, das verschlossen war. Sie konnten dort gar nicht ausreisen. Jetzt sind viele von ihnen, noch nicht alle, aber viele, zurück im Land ihrer Väter. Jetzt gibt es ja ganz schlaue Theologen, die liberalen Theologen, die sagen, alle Rückkehrverheißungen hätten sich ja eigentlich schon mit Israels Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft erfüllt. Diese Rückkehr ist doch schon viel früher passiert, nicht erst jetzt. Sie sind aus Babylon wieder zurückgekommen. Ja, aus aller Herren Länder wird dann begründet, ja, der damals bekannten Welt. Man kannte damals ja noch nicht alle Nationen. Der damals bekannten Welt kamen die Juden wieder zurück. Der steht aber einer weiteren Prophetie entgegen, diese Aussage. Weil im Amos heißt, denn ich will sie in ihr Land pflanzen, dass sie nicht mehr aus ihrem Land ausgerottet werden, spricht der Herr, dein Gott. Nach der Rückkehr aus Babylon wurde Israel sehr wohl wieder aus seinem Land vertrieben. Jetzt tatsächlich in aller Herrenländer. Ja. Wie schlau Gott war, Herr. Er wusste, dass es irgendwann Menschen geben wird, die das in Frage stellen. Und er hat gesagt, ich sage nicht nur, dass ich sie sammle, ich gebe ihnen die Gewissheit, dass sie nicht wieder ausgerottet werden, dann, wenn ich sie aus allen Ländern zurückhole. Weil in diesem Land werden sie Jesus erkennen, wenn er dann wiederkommt. Die Verheißung, die Mose vor 3500 Jahrtausenden ausgesprochen hat, erfüllte sich bis in alle Einzelheiten. Ja, sogar die Art, wie dieses Land, diese Nation wieder plötzlich die Welt erblickt hat und auch erregt. Da heißt es im Jesaja 66, wer hat solches je gehört? Ward ein Land an einem Tag geboren? Ist ein Volk auf einmal zur Welt gekommen? Kaum in wen hat Zion schon ihre Kinder geboren? 1948 im Mai, an einem Tag, wurde erklärt, es gibt wieder Israel. Selbst das wurde vorausgesagt. Es war nicht irgendwie so ein Gründen bauen, sondern es wurde plötzlich wieder erklärt an dieser Stelle. Und sofort stand es einer riesigen Übermacht von Feinden gegenüber. Sofort war Krieg. Die Überlebensaussichten waren minimal. Israel gibt es heute immer noch, auch in den heutigen Anfeindungen. Und wir könnten jetzt ganz viele Bibelstellen aufschlagen. Die findet ihr selbst, wenn ihr die prophetische Linie lest. Vielleicht ganz kurz ein paar nur nennen. Jesaja 43, er wird sie sammeln, auch aus dem Land des Nordens. Eine Großzahl von dort gekommen. Es wird im Jesaja 27 vorausgesagt, Israel wird Knospen und Blüten tragen und die ganze Erde mit seinen Früchten füllen. Der Export israelischer Früchte und auch Blumen ist enorm. Israel exportiert mehr Blumen als Holland. Wahnsinn, ne? Wie das sich alles erfüllt. Kein Wahnsinn, das ist Wahrheit. Ja? Für Menschen der Welt ist es dieses negative Wort, dass es so geschieht. Oder dass die Wüste blühen wird, Jesaja 41. Wenn du durch Israel schon gefahren bist und siehst, wo vorher nur Steine waren, wie viele Plantagen und wie viele, was dort angebaut wurde, auch durch die Klugheit der Technologien, die sie entwickelt haben, Gunst und Segen Gottes mit diesem Volk. Vieles, vieles andere. Es wird vorausgesagt, dass, wenn sie aus dem Land des Nordens kommen, dass Gott Fischer und dass er Jäger schicken wird, um sie heimzubringen. Und so waren die letzten Jahrzehnte. Es wurde gefischt, es gingen viele Christen hin und haben geworben, die russischen Juden, kommt heim ins Land. Es ist vorausgesagt, dass irgendwann die Letzten gejagt werden aus dem Land, ja, wo Zustände herrschen werden, wo sie nur noch eine Zufluchtsstätte in Israel sehen werden. Das spitzt sich wahrscheinlich in der nächsten Zeit weiter zu. Oder die ganze Bibelstelle mit den Knochen im Hesekiel, ja, wie wieder ein Land zusammenkommt, trockene Knochen, die kein Leben haben, und dann wachsen Muskeln, Sehnen, Bänder. Ihr kennt diese Stelle im Hesekiel 37. Und am Ende wird ihnen der Odem des Lebens aufgehaut. Sie erkennen Gott. Das ist noch nicht passiert. Die Erstlingsfrüchte, die messianischen Juden, ja. Aber das Volk Israel sammelt sich, um dann zu allen Knochen, Sehnen und Struktur und Staat und Regierung, was dann da sein wird, auch Gott zu erkennen, den Messias. Sie glauben an Gott, sie warten noch auf ihn. Noch die zweite Linie kurz, die Voraussagen auf Jesus. Wow. Was steht da schon alles im Alten Testament? Ein Beweis für die Inspiration der Bibel und für unsere Orientierung gegeben, stellen die Prophetien über Jesus dar. Das Alte Testament war 430 Jahre vor Christi Geburt abgeschlossen. Dort findet sich der Lebenslauf von Jesus schon vor seiner Geburt. Es gibt ca. 300 prophetische Voraussagen auf den jüdischen Messias, die sich alle im Leben von Jesus erfüllt haben. Seine Herkunft bis hin zu den Geschehnissen bei seinem Tod. Die Herkunft: Der Messias sollte aus dem Stamm Juda, dem Geschlecht Isais und dem Haus Davids kommen. Mose, Jesaja und Jeremia sagen das voraus. Und Jesus kam sowohl nach der rechtlichen Linie seines Ziehvaters Josef, als auch nach der blutsmäßigen Linie seiner Mutter Maria aus dem Haus David, dem Geschlecht Isais und dem Stamm Juda. Er ist der, der vorausgesagt war. Von einer Jungfrau geboren, ist vorausgesagt in Jesaja. Der Geburtsort Bethlehem. Und du, Bethlehem Ephrata, aus dir soll kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Jesus in Bethlehem geboren. Dass er durch eine Stimme in der Wüste angekündigt wird, war vorausgesagt. Jesaja: Es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg. Wer war die Stimme? Der mit, was hat er alles gegessen? Heuschrecken in Honig. Ist heute wahrscheinlich eine Delikatesse. Der Johannes. Geschlagen und angespien, Jesaja 50. Ich bot meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Er wurde angespien vor seiner Kreuzigung. Hände und Füße durchbohrt. Psalm 22, der bösen Rotte hat mich umringt, sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Kreuzigung war, als David vor 1000 vor Christus schon im Psalm 22 schrieb, Kreuzigung war keine bekannte Todesstrafe zu dieser Zeit. Dass Hände und Füße durchgraben werden vom Messias, so kleine Details, ne? Kein Bein wird ihm zerbrochen. Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines zerbrochen wird. Psalm 34. Und so war es dann auch bei Jesus. Sie sahen, dass er schon gestorben war und sie brachen seine Beine nicht, die sie sonst am Kreuz gebrochen hätten, damit er absackt und erstickt. Er war schon gestorben. Er hat seinen Geist aufgegeben. In deine Hände befehle ich meinen Geist. In die Seite gestochen. Und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Jesus wurde auch durchbohrt und es wurde dann, um zu checken, ob er wirklich, ja, gestorben ist. Sein Grab bei Gottlosen und Reichen. Man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Reichen, sagt Jesaja. Und da kam dieser reiche Mann aus Arimathea, der legte ihnen sein eigenes neues Grab. Auch das Jahr der Kreuzigung. Der Prophet Daniel spricht von 69 Jahrwochen, ausgehend von 445 vor Christus, bis zum Tod eines Gesalbten. Das führt uns bis zum Jahr 32 nach Christus. Ja, die 69 Jahrwochen, vorausgesagt. Er musste also vor der Zerstörung Jerusalems erscheinen. Jesus vorausgesagt erfüllt. Was sagt der Petrus? Das prophetische Wort steht fest. Und wenn ihr das prophetische Wort habt und darauf achtet, das Wort Gottes im Gesamten, habt ihr eine Orientierung auch für das, was noch aussteht und was auf euch zukommt. Bestimmte Voraussagen gehen von der Wiederanwesenheit Israels im eigenen Land aus, das ist inzwischen der Fall, also Vorhersagen auf unsere Zeit. Jesus wird bei seinem zweiten Kommen auf dem Ölberg stehen. Von da er gegangen ist, sagt Apostelgeschichte, dort werdet ihr ihn wieder sehen. Er wird wiederkommen. Der Ölberg wird sich spalten, Sacharja. Jerusalem wird zum Taumelbecher für alle Völker. Jetzt schauen wir in die Nachrichten. Die Amerikaner verlegen ihre Botschaft. Eine kleine Sache, ein Haus wird eingeweiht und die ganze Welt tobt. Jerusalem wird zum Taumelbecher für alle Völker werden. Denn alle Völker werden sich gegen Jerusalem richten. Höchst aktuell. Es wird ein Gräuelbild der Verwüstung im Tempel geben. Dazu muss wieder ein Tempel in Jerusalem stehen. Es ist aber kein Tempel, der uns gefällt, weil wir sind der Tempel Gottes, die Gemeinde Jesu. Ja, dies wird ein religiöser Tempel sein, der für die Juden vermeintlich nochmal aufgebaut wird, bis sie dann wirklich erkennen und ihr Gott, Gott selbst der Tempel wird, auch für sie. Da wird nochmal ein religiöser Tempel entstehen, ja, für den müssen wir nicht spenden. Ja, den werden andere aufrichten. Ja, aber dort werden Dinge geschehen, die vorausgesagt sind. Seit 48 sind all diese Voraussagen überhaupt erst möglich. Manche Prophetien stehen mit der Bedingung, dass Israel zurück ist. Sie sind zurück. Gott ist in Kontrolle. Er hält. Ja, die Endzeitreden Jesu, das vielleicht mal als Hausaufgabe für diese Woche, Matthäus 24 lesen. Damit will ich auch zum Schluss jetzt kommen. Jesus vergleicht diese Zeichen, die er dort nennt, mit Geburtswehen. Wehen, Mütter wissen das, sie lassen immer wieder nach, setzen aber umso stärker wieder ein. Ihr Kennzeichen ist ein immer globaleres und stärkeres Auftreten. Und so nennt Jesus seiner Wiederkunft vorausgehend, nennt er Kriege, Aufstände, Hungersnöte, Erdbeben, Naturkatastrophen, Christenverfolgung, religiöse Verführung, Gesetzlosigkeit, Hartherzigkeit und Weltmission. Und alles können wir heute sehen. In Wehen? Zunehmend. Zunehmend. Allein wenn wir auch den religiösen Terrorismus und die Verfolgung der Gemeinde Jesu anschauen, in den islamischen, hinduistischen, buddhistischen und kommunistischen Staaten, nimmt sie im Moment exponentiell zu. An all diesen Orten. Jesus hatte vorausgesagt, ihr werdet gehasst werden von den anderen Nationen. Ich will abschließen mit einem Wort von Bonhoeffer, der auch in einer Zeit lebte, in der es viel Orientierung brauchte, viel Finsternis, viel Dunkelheit. Und er hat dieses Licht erkannt, das in der Dunkelheit leuchtet. Und so konnte er sagen, wer sich auf die Gedanken der Bibel einlässt, kann durch den Heiligen Geist erfahren, dass hinter der Heiligen Schrift ein lebendiger Gott steht. Ich glaube, dass die Bibel allein die Antwort auf all unsere Fragen ist. Und dass wir nur anhaltend und demütig zu fragen brauchen, um die Antwort von ihr zu bekommen. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir dein Wort haben. Ich danke dir, dass du uns die Wahrheit offenbar machst. Ich danke dir für das Prophetische, die Linien des Alten und Neuen Testamentes. Und wir wollen wirklich mit Petrus das bekennen und auch festhalten und sagen, wir sind so dankbar für das prophetische Wort. Und wir wollen darauf achten, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in unseren Herzen. Auch wir dann, wie Petrus, sagen können, von Angesicht zu Angesicht haben wir dich jetzt gesehen, Jesus. Du bist die völlige Erfüllung aller Prophetie, Herr. Und so mach uns auch heute an diesem Tag und die kommende Woche, auch in dieser Zeit, in der wir leben, fest und sicher, und dass wir dir vertrauen in allem, was noch aussteht. Und Herr, wenn wir auch manche Schrecken sehen und manche Fragezeichen, so wissen wir, dein Wort wird nicht vergehen. Und wir dürfen uns gründen auf dein Wort. Lass es lebendig sein in jedem von uns, wenn wir dein Wort lesen. Schließe uns weiter auf, Herr. Gib uns Offenbarung, wo wir noch ein weiteres, breiteres, tieferes, größeres Bild brauchen, damit auch wir dann unser Leben ganz in deiner Hand wissen und unser Leben auch für dich wagen, Herr. So segnest du uns und gehst du mit uns. Amen.